Hi und herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für aufrichtige und entspannte Kommunikation. Mein Name ist Alina Sauer und ich zeige dir hier, wie du deine Kommunikation entspannter und erfüllter machen kannst, wie du dich anhand deiner Worte, deiner Gedanken, deiner Kommunikation selbst besser verstehen kannst und auch deine Beziehungen, deine Verbindungen zu anderen Menschen vertiefen und tiefgründiger gestalten kannst. In dieser Folge habe ich mal wieder ein Interview für dich. Und zwar habe ich den Steffen Quasebart im Podcast und da freue ich mich sehr darüber, denn Steffen, der ist Trainer für gewaltfreie Kommunikation und auch Fernsehmoderator. Und bei ihm hatte ich vor 2 oder vielleicht ist es auch schon 3 Jahre her mein erstes Seminar über gewaltfreie Kommunikation. Und da habe ich an einem Wochenende ganz, ganz viel von ihm gelernt über die 4 Schritte, die ja der Kern der gewaltfreien Kommunikation sind. Und wir führen das heute in unserem Gespräch alles so ein bisschen zusammen. Und ja, da hat sich ein sehr schönes, sehr vielseitiges Gespräch draus ergeben. Und es geht unter anderem darum, was Steffen dazu bewogen hat, sich intensiv mit seiner Kommunikation auseinanderzusetzen, wie sich seitdem sein Umgang mit seinen Mitmenschen und auch mit sich selbst verändert und verbessert hat, was Steffen unter der dunklen Seite der GfK versteht. Wir sprechen über die Stolpersteine auf dem Weg hin zu einer gewaltfreien Kommunikation und Steffen verrät mir auch die beiden Tools, die er nutzt, um die achtsame Kommunikation in sein Leben zu integrieren. Und das ist nur der erste Teil des Interviews, also da ist schon so viel drin. Deshalb habe ich beschlossen, dass es 2 Teile davon geben soll. Also einmal heute ist und in 14 Tagen gibt es dann Teil 2 meines Interviews mit Steffen Quasebart. Und dazu kannst du gerne auch nochmal als Basics die Folgen aus dem November 2019 dir anhören. Da sind ja die 4 Schritte nochmal alle einzeln erklärt und Beispielen belegt so. Also wenn du gerade erst frisch in die gewaltfreie Kommunikation einsteigst, dann hol dir gerne da das Grundlagenwissen dazu. Und vielleicht hörst du es im Hintergrund, hier zwitschern die Vögel. Ich nehme dieses Intro gerade im Urlaub auf. Bin hier mit dem VW-Bus unterwegs durch Deutschland und habe überlegt, dass ich hier einfach mal auf unserer Rast schnell das Intro einsprechen könnte. Ich sitze hier an einem See und hier schwimmt eine Schwanenfamilie drüber und es ist total idyllisch. Ganz viele Seerosen und eben die Vögel, die zwitschern, die du bestimmt auch hörst. Nur, dass du dich nicht wunderst, dass es sich dann im Interview mit Steffen anders anhört. Genau. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei dem Interview und ganz viele gute Erkenntnisse. Ja, ich habe heute wieder mal einen Interviewgast eingeladen in den Podcast. Das ist der Steffen Quasebart. Der ist Trainer für gewaltfreie Kommunikation und der ist auch Fernsehmoderator. Und das ist für mich eine ganz spannende Mischung, weil ich ja auch aus dem Journalismus komme und die GfK so toll finde. Und beim Steffen hatte ich mein allererstes Seminar für gewaltfreie Kommunikation und habe mich da zum ersten Mal richtig intensiv ein Wochenende lang damit befasst. Und deshalb freue ich mich total, dass er sich dazu bereit erklärt hat, heute mit mir zu sprechen. Hallo Steffen, schön, dass du da bist.
Hallo Alina, ich freue mich ganz doll, bei dir zu sein im Podcast.
Steffen, ich würde damit beginnen, dich vorzustellen, also dass auch die Zuhörer einen Eindruck davon bekommen, wer du bist, was du machst und wie du da hingekommen bist. Und deshalb reiche ich die Frage gleich weiter. Wo stehst du gerade mit deinen Projekten, die du machst und wie bist du da hingekommen?
Wenn du die Projekte, die ich mache, ansprichst, dann meinst du sicherlich meine Giraffen, meine GfK-Projekte. Und zum Zeitpunkt, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, da ist es ja Ende Juni, Anfang Juli in der Dreh herum. Und die Corona, Der Corona-Lockdown hat sich in Thüringen ein wenig dem Ende geneigt. Die nächste Welle ist Gott sei Dank noch nicht in Aussicht. Und deswegen bin ich sehr aufgeregt, weil ich feststelle, dass mir die Zeit, die vergangenen Wochen geholfen hat, Klarheit zu erlangen darüber, wie es jetzt weitergehen soll. Das heißt, ich bin in so einer Aufbruchsstimmung gerade. Im Kopf ganz viele neue Ideen dazu, wie es weitergehen soll. Ich möchte mich ganz gern auf das Gesundheits- und Pflegewesen, zunächst hier in Thüringen und später vielleicht auch in Deutschland, einschießen. Einschießen ist wieder eins von den Wörtern, wo du sagen würdest, da hatte ich doch mal einen Podcast drüber gemacht, nicht wahr? Gewalttätige Sprache. Also ich möchte mich darauf einsummen, einstellen, da Resonanz erzeugen. Ich sehe da ganz großes Potenzial, also bei Mitarbeitenden im pflegerischen und medizinischen Bereich, dort tätig zu werden, um Menschen zu schulen, sich besser in Verbindung mit ihren Klienten und Patienten bringen zu können. Das sind so meine Aufgaben, die ich mir für die nächsten Wochen, Monate und auch Jahre auf die Agenda geschrieben habe, da erstmal Fuß zu fassen in diesem Bereich, Kunden zu gewinnen, Vertrauen aufzubauen und dort dann später mein Auskommen zu finden. Und privat ist einiges im Gange. Meine kleine Tochter kommt jetzt nach den Sommerferien in eine neue Schule, ist schon sehr aufgeregt. Wir genießen gerade tatsächlich im Augenblick die letzten Schultage im alten Schuljahr und auch in der alten Schule. Ist auch etwas sehr Besonderes. Und noch privater eine Etappe, eine Ebene tiefer, genieße ich gerade diesen über uns hereinbrechenden Sommer, der sich für mich in Erfurt hier in der Stadt dadurch bemerkbar macht, dass die Lindenbäume blühen, einen unglaublichen Duft durch die Straßen tragen, dass die Temperatur drinnen wie draußen gleich ist, was auch schön und gleichermaßen merkwürdig ist, weil man das hier in Thüringen nicht so oft hat, dass man auf die Straße geht und nichts anziehen muss noch dazu. Und das alles treibt mich jetzt im Augenblick gerade um. So.
Danke, dass du mich da mit reingenommen hast und auch die Atmosphäre so für mich in Erfurt nachgezeichnet hast. Ich kann mich da gut reinfühlen, dank deiner Bilder. Ja, ich habe mir jetzt notiert, dass du in den nächsten Jahren in die Pflege gehen willst und da so die GfK etablieren möchtest, sowohl was die Klienten als auch die Patienten als auch das Pflegepersonal betrifft. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt weiter zurück.
Ja.
Und zur Frage hin, wie du überhaupt zur gewaltfreien Kommunikation gekommen bist, was die Faszination für dich ausmacht.
Ich denke, meine Geschichte ähnelt der von vielen Menschen, die sich mit GfK beschäftigen. Ich bin ebenso aus einer Situation der Not eher, der Suche dazu gekommen. Bei mir war das so, dass ich bin ja vor 10 Jahren mehr oder weniger dazugestoßen und ich war in der Zeit gerade in einer privaten Umbruchphase in unserer Beziehung zwischen meiner Frau und mir. Wir hatten ein 10-jähriges Kind. Und ein zweites Kind wurde uns dazu geboren sozusagen und nachdem man eins großgezogen hat, 10 Jahre ist ja dann schon, da hat man schon ein richtig selbstständiges Kind, plötzlich wieder so ein Säugling im Haus zu haben, das wirbelt alles komplett durcheinander. Und das im Zusammenhang auch mit einer beruflichen, ich will nicht sagen Ungewissheit, aber es waren doch ein bisschen wechselhaftere Jahre, hat dazu geführt, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie ich besser in Verbindung kommen kann zur Mutter meiner beiden Kinder, zu den Kindern, zu den Kollegen. Ich war nicht mehr ganz zufrieden damit, wie wir uns unterhalten, wie wir miteinander sprechen, auch was wir für Beziehungen haben und führen. Und aus Grund dieser Not heraus bin ich dann losgezogen und in die Bibliothek gegangen bei mir in Erfurt und habe erstmal geguckt, was sagt denn die Literatur dazu? Und da hast du ja dann zum großen Thema Psychologie, wirst du erstmal von den Regalen erschlagen, was es da für Bücher gibt und dann fängst du an, einige in die Hand zu nehmen. Ein paar liest du tatsächlich an und legst sie dann wieder beiseite. Und so ging mir das auch. Und irgendwann bin ich eben bei einem Hörbuch hängen geblieben. Ich habe tatsächlich meinen ersten Kontakt zur GfK in einem Hörbuch gehabt. Das hieß Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens. Viele erkennen schon am Titel, das ist quasi das Urbuch, mit dem viele anfangen, von Marshall Rosenberg. Und das habe ich mir damals in den CD-Player eingelegt und habe das immer gehört, als ich zur Arbeit gefahren bin mit dem Rad. Und das ist eine sehr einsame Strecke, da kann also nichts passieren, wenn man nebenbei Hörbuch hört. Und gleichzeitig ist das eine Strecke, die so monoton ist, dass man wunderbar reflektieren kann darüber, was Rosenberg da erzählt. Und viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden vielleicht damit vertraut sein und wissen, Marshall Rosenberg ist ein großer Geschichtenerzähler und er neigt dazu, seine Leser, Zuhörer durch Geschichten mit dem Inhalt der GfK vertraut zu machen. Und das hat er auch bei mir gemacht. Und er berichtet immer über eigene Schicksale, über eigene persönliche Begebenheiten. Und als Leser zieht man natürlich Vergleiche und fängt an, Parallelen zu sehen zum eigenen Leben. Und diese Parallelen haben mir plötzlich sehr schnell, sehr deutlich gemacht, dass ich, der von sich selbst immer geglaubt hat, er wäre ein total netter Typ, plötzlich die Maske vom Gesicht gezogen wird und man selber für sich selbst erfährt, ich bin eigentlich ein sehr gewalttätiger Mensch, sprachlich und auch was mein Denken und was meine Haltung gegenüber anderen Menschen angeht. Also körperlich war ich nie gewalttätig, das habe ich schon immer vom tiefsten her abgelehnt, aber was mein Denken, meine Haltung, meine Sprache angeht, war ich doch sehr, sehr viel gewalttätiger, als ich das für möglich gehalten habe. Und das hat mich sehr erschreckt und gleichzeitig aber auch etwas tief in mir berührt. Ich habe gespürt, dass ich hier einer tiefen Wahrheit auf dem Grunde nachgegangen bin, von der ich sehr viel lernen kann. Und das war der Impuls, das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, hier hat jemand etwas in mir angerührt, uralte Ängste, aber auch uralte Hoffnungen darauf, dass man das besser machen kann. Damit möchte ich mich mehr und intensiver beschäftigen. Und das war der Grund, warum ich dann angefangen habe, mich in die Materie reinzuknien. So wie du als Journalistin auch. Du hast dann erstmal sozusagen das Ende eines Fädchens in der Hand und fängst dann an, diesen Faden aufzuwickeln, Stück für Stück. Ja, das ist meine Geschichte gewesen da.
Danke, Steffen. Du hast gesagt, du hast gemerkt, du warst gewalttätig und in Worten gewalttätig und hast dir dann diese Maske sozusagen runtergenommen, was ja der erste Schritt ist, das überhaupt erstmal für sich zu registrieren und auch anzunehmen, würde ich sagen. Also das auch vor sich erstmal zuzugeben, ist ja manchmal ziemlich hart, eine harte Nummer. Und was hat sich seitdem verändert? Also wie war das früher? Wie würdest du das sagen? Hast du früher vielleicht in einem Beispiel mit deinen Mitmenschen gesprochen und wie hat sich das verändert? Wie würdest du es heute machen?
Lass mich das... fangen wir an. Wie war das früher und wie hat sich das verändert? Zunächst einmal ist wichtig, das ist ein Prozess. Das habe ich übrigens nicht gleich verstanden. Ich dachte, es geht in Treppen. Ich lerne was, setze das um und bin sofort in der Lage, quasi neue Perspektiven auf meine Mitmenschen zu haben und auf die Beziehungen, die ich führe. Aber genau so ist es nicht, sondern es ist tatsächlich ein Prozess. Nicht mal ein linearer Prozess, auch das war ein Irrtum, dem ich aufgesessen bin. Ich bin davon ausgegangen, das Ganze verläuft kontinuierlich. Lernen, umsetzen, sich positiver reflektieren und das wieder umsetzen. Auch das ist es nicht, sondern mir hat es unglaublich geholfen, als mir jemand das Bild der Schleifen gegeben hat. Also, dass sich der Lernprozess in Schleifen vollzieht. Das heißt, es geht ein Stück vorwärts und dann aber auch manchmal wieder zurück. In einer engen Kurve zwar, aber es geht erstmal wieder ein Stückchen zurück. Du lernst was, aber fällst durchaus zwischendurch auch wieder auf tiefere Level zurück. Und lass mich versuchen, das Ganze mit praktischen Beispielen zu unterfüttern. Ich bin nach meinem ersten Dreitagesseminar, das ich bei Roland Eggert, einem Thüringer GfK-Trainer, einem alten gestandenen Thüringer GfK-Trainer gemacht habe, nach Hause gegangen und habe genau das gemacht, wovor jeder Trainer warnt. Ich habe meine Familie erstmal darüber aufgeklärt, was sie alles falsch gemacht haben, so rein kommunikationsmäßig. Und meine Frau und meine große Tochter, die haben damals mir sehr schnell gezeigt, körpersprachlich, sprachlich und auch sonst so durch ihre Haltung, dass sie das gerade nicht so toll finden und haben mich mehr oder weniger auflaufen lassen mit meinem neuen Wissen, das ich auch versucht habe, da missionarisch anzuwenden. Das war ganz grausig rückblickend. Und das waren so Punkte, wo ich gemerkt habe, ich komme nicht weiter, obwohl ich jetzt etwas im Besitz einer neuen Erkenntnis bin. Dann kam ja noch ein Punkt ein paar Jahre später, als ich dann schon selber angefangen habe, anderen die Inhalte der GfK zu vermitteln, musste ich für mich selbst feststellen, dass ich zwar in der Lage bin, GfK-Inhalte zu vermitteln, das kann ich als Journalist ja ganz gut, komplizierte Sachen einfach erklären, aber dass ich noch nicht begonnen hatte, das auch in mein Leben zu integrieren, also tatsächlich auch mit Leben zu erfüllen. Ich habe das getan, was ich im Nachhinein als die dunkle Seite der GfK bezeichnen würde. Ich habe die GfK als Methode eingesetzt, um zu erreichen, dass Menschen sich verändern, ohne zu kapieren, dass es darum gar nicht geht. Beispielsweise im Umgang mit meiner großen Tochter. Die war ja dann vor der Pubertät, also sozusagen 12, 13 Jahre alt. Und immer wenn ich nicht weitergekommen bin mit ihr erzieherisch, so nach dem Motto Zimmer aufräumen oder, na gut, Zimmer aufräumen war immer so der Hauptpunkt, spät nach Hause kommen oder so, da hatten wir nie Reibereien oder Reibungspunkte. Manchmal war es so, ein Reibungspunkt war noch so typisch Bescheid sagen, wo sie ist, Bescheid sagen, wann sie wieder zurückkommt, sowas. Das waren manchmal Reibungspunkte. Und da setzt man sich dann mit dem Kind gemeinsam hin als Vater und denkt, ja, ich bin ja GfK trainiert, sprechen wir mal drüber, wie das aussieht, Zimmer aufräumen und so weiter. Und dann setzt du das ein und stellst im Anschluss an das Gespräch fest, hat überhaupt nicht funktioniert. Weil ich genau das gemacht habe, bevor wir auch Teilnehmer immer waren, setze es nicht als Methode ein, versuche es mit Leben zu erfüllen. Mhm. Solange du nicht im Hinterkopf auf Verbindung aus bist, sondern darauf, dass die andere sich ändern soll, wird es nicht funktionieren. Und es hat genauso, dass es passiert. Und diese Erfahrung musste ich eben selbst für mich machen, dass die Hauptarbeit in mir beginnt, für mich zu tun ist. Und das war wirklich ein Lernprozess, der richtig Zeit gebraucht hat. Guck mal, wir haben jetzt 10 Jahre später und ich würde sagen, ich habe jedes einzelne von diesen 10 Jahren für mich gebraucht, um zu verinnerlichen. Es ist nicht nur mit dem Aufnehmen des rein akademischen Wissens getan, das ist sicherlich ein erster Schritt, sondern es ist damit, der nächste Schritt ist dann, die eigenen Muster zu erkennen. Wie denke ich überhaupt über andere? Und dann ein wieder weiterer Schritt ist, sich darüber klar zu werden, wie diese Muster sich im Alltag widerspiegeln, in Konfliktsituationen. Und dann in einem weiteren Schritt, was ich tun kann, um aktiv diese Muster durch neue Verhaltensweisen zu überschreiben. Also das ist ein Prozess, der wirklich, wirklich richtig dauert. Und da ich ja nun schon fast 50 Jahre alt bin, sind bei mir die alten Verhaltensmuster dementsprechend stark etabliert gewesen und dementsprechend lange hat es gedauert, bevor sich da überhaupt was bewegt hat. Und ich bin bis heute noch nicht am Ende des Ziels angelangt, aber das macht ja auch ein bisschen den Reiz aus irgendwie.
Auf jeden Fall, sonst wird es ja irgendwann langweilig werden wahrscheinlich.
Ja, richtig.
Ja, du hast gerade viel gesagt, was ich auch bei mir gemerkt habe auf dem Weg.
So auf dem Weg, ja?
Kommunikation, ja, mhm. Also, ja, dass man wirklich denkt, also ich dachte am Anfang auch, so ein Seminar besuchen, dann kann ich das abhaken sozusagen, ne? Dann habe ich so gut reden können, abgehakt und bin da weiter. Und dann ist es natürlich auch so, man kriegt da ganz viel Wissen mit und übt es und so und geht dann nach Hause und denkt sich so, jetzt bin ich schlauer als alle anderen und jetzt bin ich besser ein Stück weit vielleicht auch als alle anderen, ne? Weil ich bin ja jetzt gewaltfrei unterwegs und die anderen, die sind noch so in ihren alten Mustern gefangen und ne, also das erhöht einen ja auch dann ein Stück weit, ne, und überhöht einen. Und ja, ich kann das gut verstehen, so auf die anderen zu zeigen und da auch
das erstmal
zu bemerken wieder,
ja.
Ist wieder so etwas, wo man dann, ja, also was auch wehtun kann wieder und was dann auch wieder so, ja, so einen wirklich ehrlichen Blick auf sich selbst benötigt, damit man das erstmal vor sich selbst zugibt und dann merkt, okay, es ist doch nicht getan mit diesem einen Seminar, ich konnte es noch nicht abhaken, das war nur der Anfang und damit kann ich jetzt arbeiten und das dauert aber dann wesentlich länger. Und das ist aber auch, weil du sagtest, dunkle Seite der GfK. Ich finde auch, dass dadurch, dass diese 4 Schritte so im Mittelpunkt stehen, dass das dadurch so leicht wirkt einfach, ne? Also das,
ja.
Es sind ja nur 4 Schritte, das kann man sich gut merken, das kann man gut auswendig lernen sozusagen. So einfach. Und das hat ja der Marshall Rosenberg auch mal gesagt, dass es am Anfang vielen so leicht erscheint und dann merken sie aber, wie schwierig das ist im Nachhinein. Ja.
Es ist, wie hat er gesagt, es ist simpel, aber nicht einfach. Und man liest es so am Anfang und denkt, schon klar, habe ich verstanden. Weiter. Weiter.
Genau.
Wie geht's weiter? Und dann, und dabei ist das so eine gefährliche Phase, wenn du, wie du das beschrieben hast, genau, du gehst nach Hause, du denkst, ich habe jetzt mehr Wissen als die anderen. Das hat man ja tatsächlich auch akademisch betrachtet. Du hast Bücher gelesen, du hast Wissen bekommen, du hast Zusammenhänge erkannt, die andere noch nicht erkennen, über die Kommunikationshindernisse und so weiter, die Wirkung, die du auch in deinem Podcast schon beschrieben hast, wo ich dir aufmerksam gefolgt bin. Und all das hat man im Kopf, aber es hindert einen nicht daran, die alten Fehler trotzdem zu begehen.
Ja, das stimmt. Aber es ist auch schön, wenn man sich der Fehler wenigstens bewusst wird ab einem gewissen Punkt. Ja, also
ja.
Das setzt ja dann langsam ein, dass man vielleicht den Fehler nochmal macht, aber man merkt direkt danach so, okay, hätte ich jetzt auch anders machen können. So, das ist ja auch schon ein Lernprozess.
Und ich Phase 1.
Ja, und du hast es so schön gesagt, mit Leben füllen. Das ist dann, würdest du sagen, dann Phase 2.
Das kommt. Das ist für mich Phase 2, jawohl. Genau, da findet dann tatsächlich eine Transformation statt, habe ich den Eindruck. Also Wissen aufzusaugen, kannst du ja so viel, wie du willst, aber das wird dich nicht transformieren. Es gibt eine sehr schöne grafische Darstellung unseres Lernens, die mir geholfen hat. Das ist in einem Podcast immer schwer zu erklären, aber ich versuche es aber trotzdem. Wir stellen uns Lernen zunächst auf einer Ebene vor. Wir können diese Ebene wie eine Kreisebene uns vorstellen. Wir können diese Kreisebene vergrößern, indem wir Neues dazulernen. Also beispielsweise, indem wir Bücher über GfK lesen, Seminare besuchen und in Austausch mit anderen treten, uns dazu weiterbilden, vergrößern wir unsere Lernebene, unsere kreisförmige Lernebene. Aber wir kommen deswegen nicht auf eine höhere Ebene. Das passiert tatsächlich erst dann, wenn wir anfangen, das Wissen mit Leben zu erfüllen, es in die Tat umzusetzen. Mit dem simplen Beispiel erklärt, wir können Bücher über Yoga lesen, aber das hilft uns nicht. Wir müssen Yoga praktizieren, wir müssen auf die Matte.
Ja.
Und also erst wenn wir uns auf der Matte im nach unten schauenden Hund strecken und spüren, wie sich die Wirbelsäule dabei anfühlt, dann kommen wir in einen Transformationsprozess, wo aus reinem Wissen plötzlich Fühlen, Umsetzen und Neues wird. Und genauso ist es mit der GfK auch. Du musst es tun, du musst es praktizieren, um in Austausch mit anderen zu spüren, was sich dabei auch in dir tut. Und das ist dann Transformation, finde ich. Lernphase 2.
Ja, das ist gerade schon so schön beschrieben, dass es darum geht, das dann ins Fühlen zu übertragen, also nicht im Verstand hängen zu bleiben, was uns ja wahrscheinlich leicht fällt.
Ja.
Das intellektuell zu erfassen, und dann aber das auf die Gefühlsebene zu übertragen, ist dann der schwierigere Part. Und du sagst, dass du das selbst erleben musst. Kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben, wie sich dein Gefühlszustand sozusagen verändert hat? Oder wie das für dich war, als du dann begonnen hast, das ins Fühlen zu übertragen und mit Leben zu füllen?
Ja, das war ein Prozess, der wahrscheinlich für mich persönlich nicht so gut und rückblickend schnell, also 10 Jahre sind jetzt nicht schnell, aber für mich hat es sich schnell angefühlt, wenn ich nicht das Lernen der GfK begleitet hätte mit 2 weiteren Dingen, die ich nebenbei auch noch getan habe. Zum einen habe ich seit 2010 praktiziere ich Yoga, das dazu parallel abgelaufen ist. Und seit 5 Jahren beschäftige ich mich mit Meditation. Und beschäftigen heißt jetzt tatsächlich, dass ich mich hinsetze und meditiere. Mal mehr, mal weniger. Aber ich versuche das relativ regelmäßig zu machen, sodass ich pro Woche auf 5 Tage komme, wo ich zumindest mal 10 Minuten auf dem Kissen sitze oder auf dem Stuhl. Nicht im Schneidersitz, sondern so auf einem harten Stuhl eher tendenziell und versuche zu meditieren. Und alle 3 Sachen zusammen, Yoga, GfK und Meditieren, haben ganz viel miteinander zu tun. Also sie haben unglaublich große Schnittmengen. Nämlich, das ist der Punkt, den du gerade angesprochen hast, das Fühlen. Es geht in allen drei Bereichen darum, zu fühlen, was gerade ist. Das wird im Meditieren betont, das wird im Yoga betont und in der GfK auch. Und ich hätte das wahrscheinlich in der GfK nicht so schnell erfahren, wie wichtig dieser Punkt ist, weil da ist auch meine Sozialisierung als Mann spielt da eine Rolle, wo ja Gefühle generell nicht so eine große Rolle spielen, zunächst in Kindheit und Jugend, wie dann, und wenn du das nicht lernst, dann überhaupt nie. Und plötzlich ist mir klar geworden, wie wichtig das ist. Zunächst einmal im Yoga, weil meine Yoga-Lehrerin immer wieder gesagt hat, wir bleiben jetzt mal ganz kurz in der Pose, so machen die Pose und jetzt gehen wir aus der Pose raus und fühlen nach, spüren nach, wie war das, wie hat sich das angefühlt. Also ein ganz simples Beispiel, wenn du versuchst, im Baum zu stehen, für alle, die kein Yoga praktizieren Yoga, Baum ist ganz simpel, du stehst auf einem Bein, die Hände vor dir in der Art Gebetshaltung und das in der Luft schwebende Bein schwebt nicht tatsächlich in der Luft, sondern das wird quasi so an das Standbein angelehnt, mehr oder weniger, in welcher Höhe ist jetzt auch nach Leistungsstand Yoga variabel. Und man wechselt also, man beginnt mit dem einen Bein, steht da eine Weile und das ist ja auch eine Übung, wo man ein bisschen mit dem Gleichgewicht spielt und dann probiert man das Ganze mit dem anderen Bein aus und dann stellt man sich wieder grundsolide mit beiden Beinen auf den Boden und fühlt nach, gab es einen Unterschied, welches Bein ist stabiler, welches ist etwas wackeliger und das hat mich mit dem Fühlen sehr gut in Kontakt gebracht, weil ich angefangen habe, körperliche Gefühle überhaupt erstmal wahrzunehmen. Da hilft Yoga. Und das Meditieren bringt dann die geistige Ebene dazu, also die mentale Ebene, wo du auch Gefühle spüren lernst, die sich körperlich nicht sofort manifestieren. Sowas wie Angst, Einsamkeit, Traurigkeit. Na klar, spiegelt sich das auch körperlich wieder, habe ich dann später auch gemerkt. Das ist durchaus körperlich spürbar, aber um das überhaupt wahrzunehmen, musste ich erstmal eine Sensibilisierung meines Körpers herbeiführen, um das verorten zu können entsprechend. Und dann auch noch die Angst vor diesen Gefühlen zu verlieren, also die zuzulassen, die anzunehmen in ihrer ganzen Macht und Kraft und in ihrer Energie. Das waren Schritte, die mir die Wichtigkeit des Gefühlslebens vor Augen geführt zu haben. Und dadurch hat sich dann für mich eine Transformation dahingehend ergeben, übrigens erst in den letzten Monaten, also das ist auch erst, der Umstand ist tatsächlich erst 5, 6, 7 Monate alt, dass ich mich hinsetzen kann und meiner Angst, auch meiner Traurigkeit begegne, ohne, und es mag es sich komisch anhören, ohne Angst vor der Angst zu haben, sondern die Angst als etwas meiner selbst wahrzunehmen. Und das meine ich jetzt mit Transformation. Und ich glaube nicht, dass das mir so leicht gefallen wäre, wenn ich neben dem reinen akademischen GfK-Lernen mich eben nicht noch mit mir selbst über Yoga und Meditation beschäftigt hätte. Puh, was für eine Rede.
Danke. ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da den Körper mit dazu zu nehmen und nicht nur den Geist im Fokus zu haben. Das, was die Worte bildet so in unserem Kopf und dass wir sie dann aussprechen, sondern dass wir da immer auch in den Körper reingehen. Und ich fand das auch damals total faszinierend, als mir das klar wurde, dass wir Gefühle nur fühlen, weil wir die wirklich körperlich merken. Also die werden ja nicht vom Geist produziert, sondern der Geist merkt ja nur, okay, irgendwas macht der Körper, der Brustkorb zieht sich zusammen, die Beine werden wackelig oder so, das Herz fängt schneller an zu pochen und dadurch weiß dann der Geist, okay, sie ist traurig oder wütend oder ihr geht's gut, sie ist fröhlich oder so. Und das macht so einen Unterschied, finde ich, von der Herangehensweise, weil wir dann einfach, ja, also weil das ja dann der Schlüssel ist, sich einfach mal hinzusetzen und wahrzunehmen, zu lauschen, was kommt denn jetzt vom Körper? Ja, und dadurch das dann fühlen zu können. Und da ist Yoga total gut dazu geeignet. Ich musste dran denken, als du sagtest, man lernt dadurch immer mehr sich selbst zu fühlen, dass da auch immer gesagt wird, richte dich gut ein auf deiner Matte. So
am Anfang. Ja.
Ja, also dieses, mach's dir bequem oder mach's so für dich, dass du gut die Übung machen kannst. Nicht, dass die perfekt aussehen, sondern so, dass du dich wohl dabei fühlst. Und dass das dann auch irgendwann sich, glaube ich, aufs Leben überträgt. Also, dass du dir dann dass du davon lernst, dein Leben gut einzurichten, dich gut einzurichten im Leben, sodass du dich wohlfühlst und dass das auch wirklich dadurch sehr, sehr gut auf den Alltag übertragbar ist. Weil wir in der Schule ja erstmal gelernt bekommen haben, nicht auf unseren Körper zu hören, ne? Eine Dreiviertelstunde still zu sitzen.
Ja, das heißt ja, die Bedürfnisse des Körpers ignorieren lernen.
Genau, genau. Und das soll durch Yoga, finde ich, langsam wieder hervorgerufen werden. Zu hören, will ich jetzt still sitzen oder will ich mich gerade bewegen? Das finde ich das Faszinierende daran. Und danke, dass du das auch geteilt hast.
Als aufmerksamer Hörer von deinem Podcast habe ich ja mitbekommen, dass du eine Yogalehrerausbildung machst.
Ja.
Darf ich dir dazu eine Frage stellen?
Klar, gerne.
Weil ich nämlich neugierig geworden bin, als du mir das in deinem Podcast erzählt hast. Und zwar habe ich mich gefragt, ob das einen Unterschied macht, ob du einer Yogastunde folgst als Schülerin. Und dann im Vergleich dazu, wenn du sie selbst gibst, selbst wenn du das nur übst, eine Yogastunde zu geben. Ich kann mir vorstellen, dass es im Zuge der Ausbildung sicherlich Momente gibt, wo ihr andere anleitet. Das Anleiten lernen will ja sicherlich auch gelernt werden erst einmal.
Ja.
Inwiefern sich das anders anfühlt für dich? Also ob du als Schülerin mehr in dir bist, in deinem Sein, in deinem Selbst oder als Lehrerin oder ob das auch tagesformabhängig ist? Das habe ich mich immer gefragt.
Also es ist so, dass das ja so eine Yogastunde, das ist ja so wie unter so einem Prisma, wo alles zusammenkommt, was man lernt sozusagen in der Yoga-Ausbildung. Also die ist ja sehr, sehr umfangreich. Da geht es ja um Anatomie, um Meditation zum Beispiel, um geistige Prozesse, aber auch um Philosophie, um dieses alte Wissen von früher und um die Sprache. Ne? Also die Yoga-Übungen oder Asanas, das ist ja alles in Sanskrit verfasst. Und um sehr viel Selbsterfahrung sozusagen. Und das finde ich faszinierend, diese ganzen vielen Einflüsse dann zu nehmen und auf so eine Stunde zu übertragen, wo man den Schülern natürlich nicht alles erklären kann, was man weiß.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Weil das so viel Wissen dahinter ist sozusagen. Also ob man jetzt sich zum Beispiel auf die linke, auf die rechte Körperhälfte fokussiert, hat wieder was mit dem Gehirn zum Beispiel zu tun auch und wofür das auch in der Philosophie steht. Und das würde jedes Mal einen riesen Fass aufmachen, das dann zu erklären. Deshalb bin ich mehr bei mir, wenn ich eine Yogastunde nehme von jemand anderem, weil ich da nicht diese ganzen Einflüsse in meinem Kopf sortieren muss. Und natürlich bereite ich meine Yogastunden auch vor, wenn ich die anderen gebe. Ne? Also das läuft ja auch nach einem festen Faden ab und baut aufeinander auf und so. Genau, aber es ist so, dass ich mich nicht auf mich konzentrieren kann, wenn ich eine Yogastunde gebe, weil ich gebe ja. Und wenn ich
dann
eine nehme,
also im Außen.
Dann nehme ich für mich, genau. Und wenn ich gebe, dann ist es ja so, dass ich natürlich gucke, wie die Übungen gemacht werden von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Wenn ich die vormache, dann atme ich ja auch nicht so, wie wenn ich atmen würde, wenn ich mich nur auf mich konzentriere, weil ich rede dabei auch gleichzeitig. Ja, also es entspannt mich mehr, wenn ich eine Yogastunde nehme.
Ich kann dazu eine Parallele zur GfK auch ziehen. Das ist übrigens ein Grund, warum ich mich gerne auch immer wieder auf andere GfK-Trainer einlasse und denen lausche oder einfach einem GfK-Podcast lausche, weil es mir die Möglichkeit gibt, mit dem neuen Inhalt oder mit dem neuen vertrauten neuen Inhalt dennoch ganz bei mir zu sein und den an die Synapsen anzudocken, wo ich gerade wach und lebendig bin. Also ich kann mich da gut entspannen und das eigentlich Vertraute, die alten eigentlichen vertrauten Inhalte genießen, weil jeder GfK-Lehrer, so wie du ja auch, diese Inhalte immer durch seine eigene Perspektive an Zuhörerinnen weitergibt. Und das macht es immer wieder neu und interessant, selbst wenn du das schon 100-mal gehört hast, was vermittelt wird. Aber es ist halt die Brille, die anders ist und das ist etwas Faszinierendes. Und gleichzeitig kann man als Konsument, als Zuhörer ganz bei sich sein. Das mag ich sehr.
Ja. Das stimmt, ja. Jeder ist da ein bisschen anders und setzt einen anderen Schwerpunkt auch. Es gibt bestimmt GfK-Trainer und auch Yoga-Lehrer, die mehr auf das Wissen vielleicht Wert legen und mehr die auf das Fühlen Wert legen. Genau, und jeder hat da so seine eigenen Schwerpunkte und bringt da seine eigenen Ideen mit rein. Also ich mag es zum Beispiel total gerne so Jahreszeiten fokussiert und so im Hinblick auf die Natur so zu arbeiten. Also da mit den Sommer zum Beispiel als Energie-Metapher zu nehmen und den Winter als Ruhe-Metapher so, ne? Und da das so ein bisschen anzugleichen daran. Und dann gibt es wieder andere, die legen da einen anderen Fokus drauf. Und so findet dann jeder...
Das ist übrigens etwas... Da kann ich dir endlich mal Feedback geben. Das ist ja schön, wenn ich dich jetzt hier im Interview, wenn du mich im Interview hast. Kann ich dir die Andockung an die Jahreszeit, das ist etwas, wo du mich total gut abholst. Also so die Andockung an den großen Zyklus, das ist ja auch ein Zeitzyklus, finde ich super entspannt. Weil der ist nun mal da, der begleitet uns nun mal durchs Jahr und den zu nutzen, auch um sich an diesem riesigen Rad eine schöne Gondel zu nehmen und in die Fahrt zu genießen durch das Jahr und damit mit diesem Riesenrad sozusagen. Das ist etwas, wo ich gerne mit dabei bin und immer wieder erinnert werde, wie wichtig es auch ist, den Blick auf die Veränderungen generell in der Natur zu halten. Selbst wenn ich in der Stadt wohne, ist man ja trotzdem verbunden. Blätter fallen, Schnee fällt, Sonne scheint, Blüten kommen, das ist alles da. Ne? Das ist
ja. Ja.
Auch in unserer schnelllebigen Zeit. Und das macht es sehr, sehr angenehm, dass du da immer wieder darauf hinweist, dass das passiert, der Prozess, und wie schön man das verknüpfen kann. Dafür nochmal danke.
Ich danke dir, Steffen. Ja, das war Teil 1 des Interviews mit Steffen Quasebart. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist schon gespannt, wie es weitergeht. Also ich fand es total schön, mit Steffen zu reden und auch nochmal ganz vertieft da reinzugehen, was es eigentlich bedeutet, achtsam zu kommunizieren und wie so dieser Prozess vonstatten geht und auch festzustellen, dass der bei uns beiden ziemlich ähnlich ist. Vielleicht stellst du das auch bei dir fest, dass es auch so ist, dass dein Prozess in Schleifen abläuft, wie Steffen es gesagt hat, oder dass es nicht immer nur geradeaus geht, wenn wir beginnen, mehr auf unsere Kommunikation zu achten, und das kannst du mir gerne mitteilen, wie das bei dir so ist, unter facebook@sauerstoffe oder per E-Mail unter alina@sauerstoffe.com. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu lesen. Und ja, wie gesagt, in 14 Tagen gibt es dann Teil 2 meines Interviews mit Steffen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Und ja, dass es dir gut gehen lässt, wie ich hier windet es jetzt ganz sehr gerade. Ich hoffe, du hörst es nicht so sehr an meinem See, an dem ich sitze. hab schöne 2 Wochen und ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin, ciao, ciao.